Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Moin Philipp.
Moin Sören.
Erwischt.
Ja, also, auch wenn du nicht fragst, mir geht's gut.
Ich wollte gerade, aber dann habe ich gesehen, dass du trinkst und dachte, das ist jetzt fies, wenn ich da so reingrätsche. Aber ja, danke, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Hervorragend, hervorragend. Der Tag bisher war sehr aufregend. Ich werde auch davon berichten, nur nicht jetzt, denn
wir haben einen Gast.
So ist es. Jan sitzt hier bei uns in der Runde.
Genau.
Hallo. Schön, euch zu sehen und zu hören.
Ja, wir freuen uns auch, Jan. Großartig, dass das geklappt hat.
Ja, herzlich willkommen, Jan.
Ja, du bist ein sehr interessanter Gesprächspartner. Das weiß ich, weil wir uns schon länger kennen. Du hast einen pflegerischen Background. Du hast schon einiges gemacht in deinem Leben, was irgendwie mit Pflege zu tun hat. Ich würde dich bitten, Jan, erzähl den Zuhörern mal, wer du bist, wo du herkommst und was du so treibst.
Ja, also mein Name ist Jan Franzen. Ich bin ein Öscher-Jung. Für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben, ich bin ein Aachener, die westlichste Stadt Deutschlands. Und ja, wie bin ich zur Pflege gekommen oder was bin ich eigentlich? Ich habe nach dem Abitur erstmal angefangen, Entsorgungsingenieurwesen zu studieren, weil mit Abitur muss man natürlich was studieren. Nachdem ich das dann eine Zeit lang gemacht habe und festgestellt habe, dass sowas mit Mechanik und Mathematik nicht so meiner Sache ist, habe ich gedacht, so, du hast ja vorher Zivildienst gemacht. So schlecht mit der Altenpflege war das gar nicht. Also habe ich mich entschlossen, Altenpflege zu werden. Habe die Ausbildung durchgeführt. Auch ein bisschen musste ich da mit meinen Eltern diskutieren, die damals gesagt haben, Jan, schmeiß doch dein Abitur nicht weg. Du hast doch was gemacht in deinem Leben. Werd doch, studier doch was. Wer macht doch was aus dir? Nein, habe ich gesagt, Altenpflege, das ist so, das könnte ich mir vorstellen, passt zu mir. Dann habe ich 3 Jahre die Ausbildung gemacht, habe dann schnell gemerkt, ich möchte weiterkommen und habe dann Pflegewissenschaften studiert, Pflegemanagement studiert und bin dann nach Umwegen und Abwegen und Aufwegen irgendwann stellvertretende Einrichtungsleitung geworden. Und das bin ich jetzt heute.
Sehr spannend. Und was sagen deine Eltern heute dazu? Habt ihr darüber nochmal gesprochen?
Also, heute sind, glaube ich, meine Eltern schon ziemlich stolz darauf, was ich gemacht habe, so in den letzten Jahren. Auch, dass ich bei der Pflege geblieben bin. Also ich habe gemerkt, dass Pflege ein Beruf ist, der mich erfüllt. Auch wenn ich jetzt weiter weg bin vom Bett, so habe ich doch viel engen Kontakt zu den Menschen, zu den Bewohnern, zu den Mitarbeitern und kann da immer noch Gutes bewirken. Und das ist das eigentlich, was mir persönlich Freude und Erfüllung bringt.
Jetzt hören uns ja unter Umständen auch jüngere Menschen zu. Kannst du das nochmal kurz ein bisschen zeitlich einordnen, Jan? Wann bist du in die Pflege? Wie lang warst du aktive Pflegekraft? Wann hast du begonnen zu studieren? Wie lange hat das Ganze gedauert?
Also ich hab das Abitur gemacht 2007 und habe danach den Zivildienst gemacht. Habe danach 2008 das halbe Jahr studiert und habe dann 2009 mit der Ausbildung begonnen. Die 3-jährige Ausbildung, Altenpfleger, die gibt es ja jetzt seit neuestem nicht mehr. Und bin dann 2012 fertig geworden. Dann habe ich erstmal 2 Jahre klassisch am Bett Erfahrung gesammelt, habe als Altenpfleger gearbeitet und habe dann begonnen 2014, glaube ich, mit dem Studium. Pflegewissenschaften an der Katholischen Hochschule in Köln mit dem Schwerpunkt Management, weil es für mich eigentlich schon klar war, dass ich nicht in die Richtung Pädagogik, das bildet die Hochschule auch an, sondern in die Management-Schiene gehen möchte. Habe danach direkt den Master angeschlossen und ja, das hat 4 Jahre gedauert. Man bekommt 3 Jahre Ausbildung angerechnet mit 2 Semestern. Und ja, wurde dann 2018 fertig, sodass ich jetzt da bin, wo ich bin.
Sehr cool. Sören, was sagt man dazu? Zivildienst, Pflege. Also Jan, wir hatten das Thema schon öfter.
Es kommt uns irgendwie bekannt vor, ne? Wobei auch das Thema, Junge, schmeiß doch dein Abi weg, nicht weg, ja durchaus auch so ein bisschen wir haben in den letzten oder in unseren ersten Folgen halt viel gerade darüber gesprochen, haben eben auch viel über Pflege, ist ein total interessanter Beruf und letztendlich, egal ob du akademisiert bist oder eben die ganz normale klassische Ausbildung machst, du hast wirklich viele Möglichkeiten. Von daher bläst das natürlich sehr schön in unser Horn.
Ja, und wir haben am Anfang die These aufgestellt, dass weniger Leute die Ausbildung begonnen haben, nachdem der Zivildienst wegfiel. Aber das hat Sören recherchiert und hat festgestellt, nö, ist nicht so.
Eher das Gegenteil. Also wir haben tatsächlich mit Ende Zivildienst 2011, es sind stetig wachsende Zahlen gewesen.
Ja, das ist aber auch ein kleiner politischer Trick, den wir haben. Wir haben 2012 gibt es eine Veränderung bei der Finanzierung der Ausbildung. Wir haben ja seit 2012, ich glaube, bundesweit eine umlagefinanzierte Ausbildung. Hm. Das bedeutet, es wurde für die Träger sehr attraktiv, Auszubildende zu beschäftigen, weil die zu 100% refinanziert wurden bis zum heutigen Tage. Bedeutet, ich muss zwar in den Topf einzahlen als Einrichtung, bekomme aber auch Geld aus diesem Topf zurück und je mehr Auszubildende ich einstelle, desto mehr Geld bekomme ich am Ende aus diesem Fördertopf.
Okay.
Also wir haben ja, also ich habe mir das nochmal angeschaut, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel eine Steigerung von 100% im Vergleich zu 2011, was die Ausbildungszahlen angeht. Das hört sich erstmal super an, aber es ist dann die Frage, wen bilde ich da aus? Und das ist so das, was ich einfach so beobachte in den letzten Jahren in meinem beruflichen Werdegang. Und ich war ja auch mal beim medizinischen Dienst, habe da auch gearbeitet, habe also viel Kontakt zu Pflegefachkräften gehabt. Es ist nicht immer gut, dass jeder ausgebildet wird oder dass man schneller sagt durch diese Förderung, ich bilde dich aus. Und ich habe manchmal Angst, dass die Qualität in der Altenpflege in den letzten Jahren zwar an Quantität gewonnen hat, aber dass doch bei einigen vielleicht auch die Qualität gelitten hat.
Okay.
Das würde ich so unterschreiben. Kann da ganz kurz nur einwerfen. Ich habe ja mal an einer Altenpflegeschule unterrichtet. Genau. Nach diesem Punkt 2012, da waren ganz viele Menschen, die wussten genau, wo sie sind und die wussten ganz genau, was sie tun wollen. Die waren recht an ihrem Platz angekommen. Aber ich habe viele junge Menschen kennengelernt, die nicht dort gelandet sind, weil das ihr Plan war. Auch nicht, weil sie es wirklich wollten, sondern weil sie auf Rekrutierungsmaßnahmen, ich will nicht sagen reingefallen sind, ich will ihnen auch nichts Schlechtes. Jan, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber es gibt vielleicht auch einige, die über diese Schiene in der Pflege gelandet sind, die aber vielleicht festgestellt haben, dass es ist gar nicht so schlecht und es macht mir tatsächlich Spaß. Also, dass die anfängliche Selektion vielleicht am Ende doch ein paar rausgeschmissen hat, die vielleicht heute noch einen guten Job machen.
Das gibt es. Es gibt einige, die echt im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass echt dieser Job ein toller Job ist. Und ich habe auch bei mir in der Einrichtung Auszubildende, wo ich echt denke und weiß, den möchte ich unbedingt in der Einrichtung halten. Der ist gut und der wird uns weiterbringen. Aber ich glaube, dass auch so, was ich so höre, was Agenturen für Arbeit tun, wo einfach auch gesagt wird, Altenpfleger werden gebraucht, das ist auch so.
Ja.
Umschulungen werden auch finanziert, dass da schnell gesagt wird, gehen Sie doch in die Altenpflege. Das geht gut, das kann gut gehen, aber ich glaube, dass es auch manchmal schlecht geht. Und ja. Es ist die Frage, inwieweit wird uns da geholfen und inwieweit wird dem Berufsbild der Altenpflege, gerade der Altenpflege, geholfen? Das ist für mich immer die Frage.
Okay, Jan, dann würde ich mal die Kurve ziehen. Du sagst, ob es der Altenpflege hilft. Was denkst du denn, was würde der Pflege an sich helfen, denn haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen, man prognostiziert ja jetzt eine Kündigungswelle nach der letzten, jetzt nach dieser dritten Welle, wenn es dann die letzte Welle ist, wer weiß, keine Ahnung, aber es gibt ja jetzt nochmal eine Corona-Welle und man hört aus verschiedenen Kreisen und ich glaube, der Ursprung liegt beim International Council of Nursing, die eine Kündigungswelle nach der Krise prognostizieren. Wie erlebt ihr das oder wie erlebst du das in deiner Einrichtung? Kannst du das unterstreichen?
Also ich kann diese Beobachtung bei mir in meiner Einrichtung jetzt nicht teilen. Ich muss sagen, dass die Pflege an sich ja ein Privileg hat. Und zwar, sie besteht in Pandemien und Krisenzeiten fort. Wenn man sich umschaut, wie viele Hunderttausende oder ich glaube auch Millionen Menschen in Deutschland mittlerweile in Kurzarbeit sind, ich denke da an Messebau beispielsweise, wo man gar nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Kann meine Firma weiter existieren? Da ist die Pflege krisensicher. Ja. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten nicht die Erfahrung gemacht, dass jetzt Leute der Pflege den Rücken gekehrt haben in dieser Zeit, weil einfach die Alternativen fehlen. Wo soll man hin im Moment? Es ist einfach schwierig, jetzt einen Jobwechsel in dieser Art und Weise durchzuziehen. Wie das jetzt ist nach der dritten Welle, ist für mich schwer vorherzusehen. Ich weiß nicht, wie es in den Krankenhäusern aussieht. Ich höre Stimmen sowohl von so wenig wie im Moment hatten wir noch nie zu tun, bis hin zu, wir wissen nicht, was wir zuerst tun sollen, weil wir einfach so überlastet sind. In der Altenpflege ist es eigentlich weiterhin so geblieben, die Belastungen sind hoch, die waren vorher auch hoch. Natürlich sind wir belastet durch die ganzen Hygienenschutzmaßnahmen, die Testungen, die in der Pflege passieren müssen, Mitarbeitertestungen, Bewohnertestungen. Das ist natürlich eine hohe Belastung, die kommt. Und natürlich das, was Angehörige früher getan haben, die lange Zeit nicht so regelmäßig in die Einrichtung kommen konnten. Das hat man auch gemerkt. Das hat man daran gemerkt, dass die Pflegekräfte viele Tätigkeiten zusätzlich übernehmen mussten und auch, dass Bewohner gereizter waren, die einfach mehr Betreuung, psychosoziale Betreuung benötigten in dieser Phase. Und das führt natürlich zu einer erhöhten Belastung bei den Pflegekräften an sich. Ob dies natürlich am Ende dazu führt, dass eine Kündigungswelle kommt, jetzt, ich spreche jetzt mal nur von der Altenpflege, glaube ich persönlich nicht.
Okay, aber habt ihr was Gegenteiliges erlebt? Also zum Beispiel, ich denke an vielleicht Menschen, die auf Jobsuche waren in den letzten 12 Monaten oder auf Angehörige. Gab es Reaktionen von Kurzarbeiterangehörigen oder von Menschen, wo vielleicht der Partner den Job verloren hat, dass es vielleicht gegenteilig war, dass Leute nach mehr Prozenten gefragt haben, nach einem höheren Arbeitsumfang, weil sie plötzlich denken, hey, ich muss mehr Geld verdienen oder dass Bewerbungen vielleicht aus Studenten, die vielleicht keinen Nebenjob mehr haben, die aus der Gastronomie normalerweise ihr Partygeld gezogen haben, sind die plötzlich aufgetaucht oder ist auch das eher weniger passiert?
Eigenartigerweise nein. Also was wir viel gemacht haben in den letzten Monaten ist, dass wir früher unbefristete Verträge gemacht haben, weil die Mitarbeiter sagten, sie möchten sich ein Auto kaufen und das finanzieren. Ich habe jetzt zweimal den Fall gehabt, dass eine Familie gesagt hat, ich brauche einen unbefristeten Arbeitsvertrag, einen Mitarbeiter, damit ich ein Haus kaufen kann. Und wir haben jetzt einen Studenten eingestellt, der jobbt bei uns, aber ganz regulär. Wir sind etwa 10 Kilometer von dem Studentenkern hier in Aachen entfernt. Also es ist eigentlich gut zu erreichen, aber wir haben kaum Bewerbungen von Studenten, die bei uns jobben. Obwohl es eigentlich, wie ich finde, sehr attraktiv ist, in der Pflege zu jobben. Also attraktiver als in der Gastronomie. Die Löhne sind etwas höher in der Pflege. Man hat geregeltere Arbeitszeiten und man muss nicht von abends 17 Uhr bis morgens um 4 Uhr hinter der Bar stehen.
Dann starten wir doch hier an der Stelle mal einen Aufruf.
Ja, wollte ich gerade auch sagen. Shoutout an alle Öschener Studenten.
Genau, haut die Bewerbung raus. Ja, vielleicht können wir tatsächlich in die Shownotes einen Link oder eine E-Mail-Adresse irgendwas packen.
Ja, wir packen Jans Telefonnummer rein. Können Sie anrufen.
Gerne. Ich stehe immer gerne für alle Sachen zur Verfügung. Also ich muss jetzt hier zugeben, es ist mein erster Podcast und ich habe eine schlaflose Nacht hinter mir. Und umso mehr freue ich mich ja über einen Shitstorm. Es wäre dann der erste dieser Art in meinem Leben.
Ah, ich glaube, den kriegst du, also wenn du so wie wir dich kennen oder ich dich jetzt auch kennengelernt habe, wenn du so weitermachst, wirst du an dem Shitstorm sowas von vorbeikratzen.
Schade.
Ich wollte gerade sagen, wenn du den wirklich willst, dann musst du dich schon ein bisschen ins Zeug legen.
Naja, ich bin ja nicht so Shitstorm-mäßig aufgestellt, ja. Also ich wurde jetzt letzte Woche von einem Mitarbeiter gefragt, ob ich gepierst sei oder ob ich ein Tattoo habe. Und ich muss zugeben, ich bin so ein bisschen steif. Also habe ich gesagt, das passt nicht zu meinem Image. Dieser Mitarbeiter zog dann auf einmal seinen T-Shirt-Ärmel hoch und zeigte mir sein Tattoo. Ist natürlich, also ich verurteile niemanden, der ein Tattoo hat. Und ich finde das auch gut, wer das hat und dem das steht. Aber es passt zu keiner meiner Körperstellen, auch nicht die verdeckten, muss ich leider zugeben.
Aber Jan, um dich ein bisschen aufzumuntern, also die schlaflose Nacht sieht man dir nicht an.
Danke, ich fühle mich auch sagen wir mal, wie 33. Ich bin 33, so fühle ich mich auch, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich weiß nicht, wie man sich im Moment fühlt, aber es geht. Ja, dankeschön.
Aber es wäre tatsächlich ja mal eine interessante Frage. Also wissen viele Studenten überhaupt um die Möglichkeit oder gehen viele davon aus, sie müssen zumindest eine einjährige Ausbildung oder irgendwas haben, um in der Pflege zu jobben?
Und draufsetzen würde ich, Jan, bevor du anfängst, was habe ich denn für Möglichkeiten als Student von mir aus in einem Altenheim Geld zu verdienen? Ist es jetzt nur die Tätigkeit am Bewohner oder gibt es da mehr?
Also ich spreche jetzt mal für unsere Einrichtung. Die Mitarbeiter arbeiten 4 Schichten im Monat, also es wären 2 Wochenenden, 7 Stunden, bekommen dafür 450 Euro. Mhm. So, ich glaube, dass das ein fairer Lohn ist. Also wir haben jetzt konkret eine Pflegefachkraft eingestellt, die jetzt noch studiert, aber nicht in Richtung Pflege, sondern in einer anderen Wissenschaft. Und die kommt gerne und macht das auch gerne und freut sich, dass sie den Job nochmal anwenden kann. Theoretisch können auch ungelernte Personen in der Pflege arbeiten. Das heißt also, ich sag jetzt mal, der Kunststudent, die Kunststudentin, die sagt, ich habe eine Affinität zu Menschen, ich könnte mir vorstellen, in einem Pflegeheim zu jobben. Das geht. Das kann man durchaus machen. Ich muss dann natürlich auch vielleicht mal um 5:30 aufstehen, um dann pünktlich auf der Schicht zu sein. Wenn ich dann natürlich mein Studentenleben fröne, wo ja auch, ich meine nicht im Moment, aber grundsätzlich schon mal Party zugehört, ist das nicht so attraktiv. Das ist natürlich so.
Im Zweifelsfall komme ich von der Party zur Pflege.
Das ist so. Also ich meine, ich habe schon einmal in der Nacht gearbeitet und bekam samstags morgens um 5 den Anruf. Da rief dann ein Student an, da war ich noch ganz normal in der Pflege, der rief an, im Hintergrund hörte ich die Musik, ihm würde es gar nicht gut gehen. Er könnte leider nicht zum Frühdienst kommen. Es war natürlich etwas ungünstig, weil samstags morgens bekomme ich niemanden mehr. Und ich meine, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Ne? Das sagt man ja so.
Yep. Ja. Genau. Jan, du hast lange an einer theologischen Hochschule studiert. Gibt es da Besonderheiten, die dich da sehr geprägt haben? Oder gibt es Langzeitfolgen, wo wir jetzt im Moment gerade so viel drüber sprechen?
Ja, also als ich damals an der katholischen Hochschule angefangen habe zu studieren, war eigentlich nicht für mich das Hauptargument, dass es die katholische Hochschule war. Ich bin evangelisch. Ich habe da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, sondern für mich war eher der Aspekt, es hatte einen guten Ruf. Meine damalige Chefin, die ich bis heute eigentlich so als Mentorin ansehe, die mich damals sehr, sehr lange Jahre begleitet hat auch, die hat mir die Hochschule empfohlen, hat selber da studiert und dann habe ich mich beworben. Bin tatsächlich beim ersten Mal abgelehnt worden, habe ich keine Zusage bekommen, aber dann beim zweiten Versuch hat es geklappt. Und die hat natürlich Vorteile, es war eine Präsenz oder ist eine Präsenzhochschule. Das heißt, von Aachen gut zu erreichen mit dem Zug, 2 Tage die Woche. Und das waren alles Argumente, die für die Kato sprach. Ja, ich wurde aber im Laufe des Studiums stark infiziert von Professor Heribert Gärtner. Er ist leider vor ein paar Jahren sehr, sehr plötzlich und für uns alle sehr traurig verstorben. Aber er war jemand, der mich persönlich sehr geprägt hat. Okay. Ich habe bei ihm auch die Bachelor-Thesis geschrieben. Es ging um Dienen im Markus-Evangelium und die Bedeutung für die Pflege. bedeutet einfach, was können wir aus dem Evangelium ziehen, was mit Pflege zu tun hat und was können wir einfach auch aus dem Evangelium ziehen, was mit Führen und Leiten zu tun hat. Und das hat mich bis heute auch in meiner Art und Weise, wie ich Personalführung betreibe, doch sehr geprägt.
Woran genau machst du das fest? Auf was achtest du?
Für mich ist immer wieder eine Aussage im Evangelium prägend, derjenige, der Erster sein will, der muss der Letzte und Diener aller sein. Hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber wenn man heute gerade in der Pflege Personalführung betreiben möchte, dann hat das eine ganz wichtige Erkenntnis, weil es geht darum, den Mitarbeiter zu pflegen, sich um ihn zu kümmern und auch für ihn da zu sein. Ich zum Beispiel gehe jeden Tag einmal durch die Einrichtung. Am Anfang haben mir die Mitarbeiter nicht viel erzählt. Aber mittlerweile ist das so, dass die mich ansprechen, sagen, Herr Franzen, haben Sie mal einen Moment. Klar, meine Katze, die ist so krank und ich muss das jetzt mal loswerden. Das denke ich gut. Warum erzählt man das jetzt der stellvertretenden Einrichtungsleitung? Aber das ist für diese Person so wichtig, dass jemand zuhört und dass ich als stellvertretende Einrichtungsleitung mir die Zeit dafür nehme, mir das anzuhören und Empathie zeige. Weil ich denke, ich versetze mich dann auch selber in diese Position des Mitarbeiters. Das ist wirklich etwas, was diese Person in diesem Moment sehr belastet. Oft ist es so, dass es dann der Person danach etwas besser geht. Ich denke dann, diese 10 Minuten waren gut investierte Zeit. Ist jetzt ein komisches Beispiel, aber es ist einfach eine Sache, die so sich durch mein Führen und Leiten so prägt. Das heißt, ich höre zu, ich versuche mich in andere Lagen zu versetzen, zeige Empathien, versuche einfach nahbar zu sein und zu bleiben, wobei ich immer noch der Chef bin. Das verstehen auch die Mitarbeiter, aber ich glaube, dass so auf diese Art und Weise man einiges bewirken kann.
Finde ich sehr bewundernswert. Ich finde es auch heute noch so, wenn Menschen in Leitungspositionen eben so dieses Nahbare schon noch haben und nicht so, ja, irgendwo gesondert alleine sitzen.
Jan, ich muss dir ein Kompliment machen. Wie du weißt oder wie ihr wisst, ich habe mich ja auch eine Zeit lang mit der Gleichzeitigkeit des anderen beschäftigt. Aber immer auf einer sehr abstrakten Art und Weise. Und jetzt habe ich das erste Mal tatsächlich irgendwie aus dem Leben heraus die Gleichzeitigkeit des anderen erklärt bekommen. Das ist mein Ernst, das ist großartig. Und für die Zuhörer möchte ich sagen, die Gleichzeitigkeit des anderen meine ich eben. Ich bin Chef und gegebenenfalls Bruder oder Schwester im Glauben. Und wie gehe ich damit um? Also wie kann ich in der Diakonie arbeiten und irgendwie genau das verfolgen, zu sagen, hey, wir sind Brüder und Schwestern im Glauben, aber ich bin auch dein Chef. Und wie mache ich diesen Spagat? Das bezeichnete Heribert Gärtner als die Gleichzeitigkeit des anderen. Und das ist total abstrakt. Und da muss man sich erstmal reinfühlen, reindenken. Aber das war doch jetzt mal ein Lebensbeispiel dafür, dass es funktionieren kann. Danke, Jan, dafür.
Ich habe gehört, es gibt da so eine Patientenerfahrung von dir. Das hat Philipp mal so anklingen lassen.
Hat er nicht von mir.
Weiß auch nicht. Magst du darüber sprechen? Also was ist passiert? Warum hast du eine Patientenerfahrung sozusagen gesammelt?
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja passionierter Radfahrer. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Und es war ein wunderschöner Oktobermorgen. Ich fahre halt durch über einen Feldweg und bremse. Und mein Hinterrad gibt nach zur Seite. Ich stürze auf meine Hüfte und breche mir das Acetabulum. Also für die Nicht-Mediziner, es ist die Pfanne des Hüftgelenks. Also ich habe es mir zertrümmert. Es ist also so ein bisschen wie so eine schöne Tasse, die man so auf den Boden schmeißt oder einen Teller. Es war nicht so schön. Hm. Ja, daraufhin bin ich ins Krankenhaus gekommen. Musste auch erstmal im Krankenhaus bleiben, konnte mich aber nicht alleine aufhelfen. Also Toilettengang und so. Jetzt war es tatsächlich so, dass ich doch das Bedürfnis hatte, einmal meiner Notdurft Genüge zu tun und habe geklingelt morgens.
Ja. Wir müssen erklären, was Klingeln ist. Es gibt vielleicht Leute, die es nicht wissen.
Ja, stimmt.
Was bedeutet, Jan, du hast geklingelt?
Genau, also klingeln bedeutet, es gibt eine Notrufklingel, das ist dann so meistens so ein Birnentaster, ein Taster, da drückt man drauf und es erscheint ein Signal auf der Station und das soll einfach den Pflegepersonal signalisieren, da braucht jemand Unterstützung, braucht jemand Hilfe. Und das habe ich halt, wie gesagt, getan. Jetzt lag ich halt in diesem Bett und es kam eine Schwester rein, die sagte, schön, dass Sie auf Toilette müssen, ich bin aber hier nebenan noch beschäftigt. Sage ich, schön, ich muss aber dringend. So, sie machte die Tür wieder zu. So, und ich bin ja ein höflicher Mensch. Ich klingel natürlich nicht nochmal. Ich habe also die Zähne dermaßen zusammengebissen und ich muss zugeben, ich musste noch nie in meinem Leben so dringend zur Toilette wie in diesem Moment. Und habe mir echt mal überlegt, großer Gott, was machst du eigentlich, wenn du früher, also wenn du gepflegt hast, klingelst und sagst dann, ich komme gleich. Weil ich habe ja in dem Moment, hat derjenige, der klingelt, fühlt sich ja als Mittelpunkt des Universums. Also zumindest, wenn es nicht um meine Fernbedienung ist, auf den Boden gefallen geht, sondern es geht hier darum, es muss ja jemand zur Toilette. Und ich meine, die Schwester kam dann später. Ich war froh, dass ich nicht irgendwas Unschönes gemacht habe, aber war eine prägende Erfahrung für denjenigen, sich selber mal in die Situation zu versetzen. Man braucht jetzt Hilfe und es kommt keiner.
Hast du tatsächlich nicht ein zweites Mal geklingelt?
Nein, ich bin ja höflich.
Ja, ein Hoch auf die Schwester, würde ich sagen. Ich hätte jetzt damit gerechnet, du erzählst mir, sie hat es vergessen.
Nee, ja, da habe ich jetzt eigentlich auch mit
gerechnet. Sie kam dann nach 10 Minuten, Viertelstunde kam sie dann rein. Sie war auch sehr, sehr nett. Aber das Problem war ja noch, ich musste auf Krücken laufen. Und jetzt war ja dann noch dieses dringende Verlangen, zur Toilette zu kommen und dann noch auf Krücken das erste Mal aufstehen. Ich musste also zur Toilette und lernen, auf Krücken zu laufen und nicht aufzutreten. Es war einfach wunderschön.
Ja, aber ich finde, also ich wünsche jetzt keinem Verletzungen, aber ich würde mal behaupten, so ein bisschen gehandicapt sein über eine gewisse Zeit schadet keinem. Unter Umständen kann man Pflegekräfte und Menschen, die sich generell um einen kümmern, wie auch Familie, nochmal ganz anders schätzen lernen.
Ja, man lernt nochmal zu sehen, dass nicht alles selbstverständlich ist und auch, dass der eigene Körper, selbst wenn man jung ist, nicht unzerstörbar ist. Ich denke, es schadet nicht, wenn man einfach diesen Perspektivenwechsel mal gemacht hat.
Jan, du hast eben kurz erwähnt, du warst auch schon beim MDK, du warst Mitarbeiter beim MDK. Auf das Thema MDK wollen wir uns heute gar nicht so einschießen, aber ich würde dir gerne noch die Frage stellen, was ist so dein wichtiges Learning aus der Zeit beim MDK?
Was ich unheimlich gelernt habe beim MDK war, zu argumentieren, fachlich zu argumentieren und auch das Ganze, also es hat ja viel, wer so ein MDK-Gutachten kennt, weiß, dass das unter Umständen sehr lang werden kann. Bedeutet, da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Das heißt, der MDK-Gutachter, der in der Einrichtung war oder in dem Pflegedienst, muss, wenn er viel festgestellt hat, schon eine Menge schreiben und argumentieren. Und das habe ich gelernt. Und das hat mir hat es nicht Freude gemacht, etwas zu finden, aber mir hat es Freude gemacht, manchmal jemanden die Augen zu öffnen. Und da sah ich mich eigentlich immer, wenn ich eine Einrichtung geprüft habe, auch wieder so ein Zitat von Heribert Gärtner, die eigene Spucke schmeckt man nicht. Und das, so sehe ich eigentlich auch den MDK. Das heißt, natürlich Defizite aufzudecken, wo es um Qualitätsverbesserung geht, aber auch die Beratung. Und da habe ich und auch meine Kollegen immer einen großen Wert drauf gelegt, dass am Ende was dabei rumkommt und nicht nur, ihr habt hier Mist gebaut, sondern auch, wie können wir das abstellen? Und dass man dann mit der Pflegekraft zusammen ins Gespräch geht und zusammen einfach auch eine Lösung erarbeitet im Rahmen der Prüfung. Und das fand ich immer unheimlich spannend. Der MDK-Gutachter lernt durch jede Prüfung, der lernt Dokumente kennen in Einrichtungen, der sieht, was man vielleicht bei der nächsten Prüfung mit beraten kann, weil es in einer anderen Einrichtung sehr, sehr gut läuft. Und das finde ich einfach unheimlich spannend, was den MDK im Bereich der Qualitätsprüfung angeht. Ich habe die Aufgabe sehr gerne gemacht, aber ja, dieses Angebot, also ich bin ja nach dem MDK in die stationäre Pflege zurück, in die stellvertretende Einrichtungsleitung. Ja, ich musste das ausprobieren für mich, um auch zu sagen, Jan, das passt zu dir, Einrichtungsleitung, oder du bist jemand, der eher in der zweiten Reihe, also zum Beispiel beim MDK, glücklich ist. Ich konnte einiges, was ich so aus den Prüfungen gesehen habe, was andere Einrichtungen so machen, auch teilweise abgewandelt ein bisschen, auch mit bei mir anwenden. Und da habe ich jetzt viel daraus gelernt.
Sehr schön.
Okay, und wie läuft das jetzt ab, wenn der MDK zu euch kommt? Darfst du deinen oder musst du deinen Bericht dann selber schreiben? Weil du die Kollegen noch kennst?
Also so, wie ich das gehört habe, ist der MDK da so eingestellt, dass er Prüfer schickt, die ich nicht kenne. Ich will ja auch, dass was aufgedeckt wird. Also ich muss sagen, wenn einer, also wir hatten jetzt gerade noch die Begehung der WTG-Behörde, also Wohn- und Teilhabegesetz, sagt man ja auch Heimaufsicht zu. Die haben uns auch einiges gezeigt und sind wir alle dankbar für, und wir sehen das nicht als Kritik, sondern wirklich als, wir können hier besser werden, weil auch die Kollegen aus der WTG-Behörde haben Erfahrung und das sind gute Leute, die einem helfen können, ne? Und sie sind auch, muss ich sagen, sie sind auch wichtig, dass sie die schwarzen Schafe eben rausfiltern und da eben den Finger in die Wunde legen.
Ja, ja. Ja, ich glaube tatsächlich, vielleicht kann das ein Tipp an euch Hörer da draußen sein, einfach mal den Blickwinkel ein bisschen verändern, nicht der böse große MDK kommt, sondern es tatsächlich einfach als Chance zu sehen, weil auch in unserem Tun, Philipp, erlebt man das ja immer wieder, eine gewisse Betriebsblindheit. Also ich meine, ne, der häufigste Satz, den wir ja hören, ist ja, wir machen das so, weil wir das schon immer so machen.
Ja, und ich glaube, dass es ja fast ein evolutionsbedingtes DNA-Problem ist,
ja,
dass gegebenenfalls der MDK als der Bösewicht dargestellt wird. Und da können wir offen drüber sprechen, weil es kein Geheimnis ist. Den MDK als hauptsächlich in der Beratungsfunktion zu sehen, hat ja was ganz Spannendes.
Absolut.
Und das würde, wenn das alle so sehen würden, oder der Großteil, würde das auch dieses Klischee vom MDK irgendwann mal wegziehen, dass da der Bösewicht kommt. Aber Jan, trotzdem die Frage an dich. Ist Beratung der Fokus von den meisten Prüfern, so wie du es erlebt hast, und die Einrichtungen nehmen es nicht als Beratung wahr? Oder sind es eher weniger Prüfer, die die Beratung in den Fokus legen? Wer hat da Tomaten auf den Augen oder auf den Ohren oder beides?
Das ist eine spannende Frage. Also wenn man sich einmal überlegt, warum haben wir Qualitätsprüfungen? Die Antwort ist klar, die Kassen zahlen eine Menge Geld dafür, dass pflegebedürftige Menschen versorgt werden. Und sie haben einen Anspruch darauf zu sagen, ich möchte auch gucken, ob das Geld gut angelegt ist. Das ist einfach mal grob. Also die wichtige Aufgabe dieser Qualitätsprüfung. So, jetzt hat natürlich die Politik nochmal den Anspruch zu sagen, man kennt ja diese Sachen, die Schlagzeilen aus der Bild-Zeitung, Bewohner im Altenheim von Ratten angefressen, Bewohner verdurstet, Bewohner verhungert. Also die Heime stehen schon unter einem ganz großen politischen Druck, wie ich das manchmal empfinde, auch teilweise zu Recht, aber da kommt natürlich dann der MDK und die WTG-Behörde, die einfach dann auch auf politischen Wunsch hin prüfen, ist alles in Ordnung, damit wir keine Skandale haben und dass dann am Ende der Politik nicht sagt, wir haben hier nicht gehandelt. Ja, dann kann man natürlich klar, gibt es natürlich Einrichtungen, die ich selber auch geprüft habe, wo ich denke, großer Gott, da wird dann auch die Keule zurecht rausgeholt. Und dann spielt dann der beratende Ansatz nicht mehr so die große Rolle, sondern es geht hier darum, dafür zu sorgen, dass die Einrichtung fette Konsequenzen bekommt. Und die bekommt sie dann auch von den Kassen. Und da ist es wichtig, dass engmaschig durch den MDK dann dokumentiert wird, was da schiefläuft, damit am Ende es besser werden kann im Sinne der Bewohner. Aber dass man parallel auch dann, so habe ich eigentlich die Prüfung immer wahrgenommen, in den Einrichtungen, wo es gut läuft, dann dementsprechend dann auch stark den beratenden Ansatz in den Vordergrund setzen kann.
Das finde ich nach wie vor äußerst spannend Und ich hoffe, dass da draußen genug Leute zuhören, die sich diesen Beratungsansatz einfach mal ins Gehirn einbrennen, weil es vielleicht auch Angst nehmen kann, wenn man den MDK eher als Freund und Helfer und beratende Funktion wahrnimmt, statt als Keulenträger aus der Steinzeit.
Genau.
Wobei ich nach wie vor, also ich denke, ich glaube, dass die Einrichtungen, die die Keule bekommen, eigentlich genau wissen, dass sie die Keule bekommen.
Die rechnen damit. Das muss man sagen. Und es ist halt, also ich komme jetzt wieder so ein bisschen auf Gärtner zurück, der von drei Aspekten immer gesprochen hat. Also von drei Gleichzeitigkeiten. Einmal der Fachlichkeit, einmal der Wirtschaftlichkeit und einmal der Offenbarung. Wenn man da jetzt noch einen vierten Aspekt dazu dichtet und spricht jetzt, sage ich jetzt mal, von Aktionären, von Gesellschaftern, von Personen, die Geld zu viel haben und sagen, ich investiere mal ein Millionchen in ein Altenheim. Dann wird das nochmal spannend. Dann ist nämlich die Frage, wer existiert jetzt mehr? Existiert die Rendite oder existiert nochmal das wirtschaftliche Bestehen der Einrichtung oder die Fachlichkeit oder die Offenbarung? Und das alles unter einen Hut zu bekommen, je mehr Profit im Mittelpunkt steht, glaube ich, dass auf Dauer die Fachlichkeit leidet und die Offenbarung sowieso. Und dann ist die Frage, was dann übrig bleibt. Das ist dann die Wirtschaftlichkeit und einmal der Gesellschafter oder der Aktionär. Und ob das im Gesundheitswesen so zuträglich ist, bleibt abzuwarten.
Ja, aber wie du das in deinen Alltag integrierst, um dem entgegenzuwirken, hast du uns ja eben schon hervorragend dargelegt. Aber ich glaube, das ist sehr kräftezehrend, oder?
Ich muss sagen, dass man am Anfang viel geben muss, aber dass man dann auch am Ende einiges zurückbekommt. Also ich mache immer bei mir auch in der Einrichtung kleine MDK-Prüfungen. Das heißt, ich gehe zu den Mitarbeitern hin, ich bespreche mit denen was und diskutiere mit denen, also fordere die so ein bisschen und mache so ein Fachgespräch mit den Mitarbeitern. Und mittlerweile, früher wurde ich immer angerufen, Herr Franzen, was sollen wir tun? Jetzt werde ich angerufen, Herr Franzen, können wir das so machen? Das heißt, die Lösung ist schon da. Und das heißt, dieses Geben, das ist ja im Grunde, man gibt ja auch viel, man bekommt auch was zurück, nämlich ich habe weniger Probleme, ich weiß, dass die Versorgung besser wird. Also jetzt gerade frisch noch haben wir, oder hat das Team auf einem Wohnbereich es geschafft, einen Bewohner, den wir tot geglaubt haben, so wieder hergestellt haben, dass der alleine im Rollstuhl fahren kann. Das hätten wir als er kam aus dem Krankenhaus nach einem schweren Schlaganfall, niemals für möglich gehalten. Und das hat das Team geschafft. Und die waren stolz auf sich, dass sie das geschafft haben. Und das ist doch Pflege. Genau das ist Pflege. Und das muss man sich mal wieder vor Augen führen, dass nicht dieses Abhetzen und der Stress, klar gibt es das auch, aber warum pflegen wir? Wir wollen heilen. Und da sind wir wieder bei der Offenbarung. Die Pflege soll heilen, auch wenn sie das in der Altenpflege nicht so kann, aber sie heilt irgendwie. Und wenn es nur die Seele mal ist, die geheilt wird. Und das gibt einem Menschen was. Und wer als Altenpfleger das erkannt hat, dass er daraus unheimlich viel ziehen kann, der hat was für sein Leben gewonnen. Reich wird man in dem Job nicht. Und ich prophezeie, dass man auch in 20 Jahren nicht reich wird als Pflegefachkraft. Obwohl die Bezahlung nicht schlecht ist, das muss ich auch sagen. Ja, es gibt durchaus Berufe, also wenn ich an Friseure denke, die deutlich schlechter bezahlt werden, zu noch schlechteren Arbeitsbedingungen wie in der Pflege. Aber wer ein bisschen was für sich erkannt hat, der kann in der Pflege alt werden. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn jemand da ist, der Erster ist und gleichzeitig der Diener aller ist, das ist halt wichtig.
Ich hoffe wirklich, dass sich das ganz viele Menschen anhören. Ihr, wenn ihr es gerade gehört habt, schön, dass ihr es euch angehört habt, erzählt es weiter. Das sollten sich viele, viele, viele Menschen mal genauso anhören, ja, wie Jan das gerade formuliert hat. Und ich will das überhaupt nicht kommentieren. Ich würde aber jetzt an der Stelle gerne nochmal die Kurve drehen. Wir haben eben am Anfang darüber gesprochen, dass diese Kündigungswelle anrollt. Und du hast gesagt, dass ihr das gar nicht so extrem erlebt oder eigentlich im Moment überhaupt nicht erlebt. Aber darüber hinaus würde ich gerne wissen, jetzt bist du stellvertretende Einrichtungsleitung. Du bist immer noch in der Pflege. Du bist ein junger Kerl. Du hast Pflege gelernt. Du hast studiert. Habt ihr Personalprobleme? Sucht ihr Pflegefachkräfte oder seid ihr gut ausgestattet?
De facto sind wir überm Soll. Das muss ich sagen. Wir erfüllen den Stellenschlüssel, den wir müssen, und wir haben sogar die Spanstelle, also die zusätzliche Pflegefachkraft. Das haben wir schon.
Und woran liegt das? Also was denkst du, woran das liegt? Habt ihr in Aachen einfach zu viele Pflegefachkräfte oder liegt das an der Einrichtung?
Also wir sind in privater Trägerschaft, aber es gibt einen Inhaber, der der Inhaber ist. Also praktisch ein mittelständig geführtes Unternehmen, wo der Inhaber jeden Morgen in seine Einrichtung kommt. Und ich glaube, dass das viel ausmacht, wenn der Inhaber noch selber in sein, wie er selber zu mir sagt, sein Lebenswerk kommt. Und er ist an dem Erfolg seines Unternehmens interessiert. Klar möchte er natürlich auch, dass es wirtschaftlich läuft. Aber er möchte zufriedene Mitarbeiter haben. Also wir zahlen übertariflich. Das geht auch, aber Geld ist halt nicht alles. Man muss sich einfach immer überlegen, als Pflegefachkraft oder als Pflegekraft, was möchte ich, wo möchte ich arbeiten und wie ist das Umfeld, wie sind die Kollegen. Ich glaube, dass wir eine ziemlich gute Arbeitsatmosphäre haben, dass wir sehr nahbar sind als auch als Chefs, und ich glaube, dass das nochmal Persönlichkeit schafft. Trotzdem suchen wir auch weiterhin Personal. Wir wollen auch weiterhin ausbilden, aber das ist einfach schwierig. Stand heute kann ich sagen, dass mir keine Bewerbung als Pflegefachkraft vorliegt, obwohl wir ausgeschrieben haben. Das kann natürlich daran liegen, dass viele ihr Weihnachtsgeld bekommen haben und das zurückzahlen müssten, würden sie innerhalb einer gewissen Frist kündigen. Es kann aber auch daran liegen, dass einfach im Moment der Markt einfach nichts hergibt. Letztes Jahr im Oktober konnten wir uns nicht retten vor Bewerbungen. Da haben wir echt viele, viele Bewerbungen gehabt. Jetzt im Moment ist einfach eine Flaute. Woran das liegt, kann ich nicht festmachen.
Hast du entsprechend auch viele Bewerbungsgespräche letztes Jahr geführt? Also kannst du benennen, warum im Oktober so viele Bewerbungen da waren? Ist ja auch eher untypisch. Oktober.
Es gab hier in der Region Aachen einen starken Wechsel von Inhabern, bedeutet eben, dass teilweise Einrichtungen verkauft worden sind und von größeren Organisationen aufgekauft worden sind.
Okay.
Das, glaube ich, hat doch stark dazu geführt, dass man eben nicht in einem nüchternen Konzern vielleicht arbeiten möchte oder dass die Arbeitsbedingungen sich einfach auch verändert haben. Also ich möchte das jetzt gar nicht groß beschreiben, was mir manche Pflegekraft erzählt hat, was bei ihrem vorherigen Arbeitgeber passiert ist. Aber es hat mich doch schon stark stutzig gemacht, gerade wenn man wieder vor dem Hintergrund sieht, welche Säule möchte ich bedienen? Bin ich jetzt hier wieder bei der Säule Gesellschafter? Möchte ich den glücklich machen? Und dass dann manche Pflegekraft einfach sagt, das möchte ich für mich nicht. Ich möchte nicht für so viele pflegebedürftige Personen im Spätdienst verantwortlich sein. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wir haben teilweise im Spätdienst für unsere Bewohner knapp über 70 Betten in einem Haus. Wir haben zwei Häuser auf einem Grundstück, sind wir teilweise im Spätdienst mit 4 Fachkräften besetzt. Und das ist keine Seltenheit. Und das ist eigentlich eine gute Quote, muss ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, absolut.
Und macht ihr denn als Einrichtung irgendwas Besonderes? Also bietet ihr euren Mitarbeitern irgendein besonderes Benefit? Wie sieht's aus mit Urlaubsgeld? Wie sieht's aus mit Weihnachtsgeld? Zuschüsse für irgendwas? Also was tut ihr vielleicht speziell, um Mitarbeiter zu binden, die ihr habt?
Also wir zahlen ein Weihnachtsgeld. Das ist 55% vom Monatsbrutto. Wir zahlen ein tarifliches Urlaubsgeld. Ich glaube knapp 350 Euro, glaube ich, ist das im Moment. Und wir haben eine betriebliche Altersvorsorge, die ziemlich gut aufgestellt ist.
Wird die gerne angenommen?
Die wird gerne angenommen. Also wir bieten auch diese Lohnumwandlungen an, dass man beispielsweise sagt, okay, ich gebe nochmal 100 Euro vom Brutto dazu, ohne dass ich die Steuern dafür zahlen muss. Das wird gerne angenommen. Und wir haben Online-Fortbildung, also wir haben noch nicht so viele. Das bedeutet, es ist eine Firma, die macht einfach Fortbildungen online. Das heißt, ich sitze vor einem Rechner und bekomme eine Art Präsentation.
Zu Hause oder auf der Arbeit?
zu Hause, auf der Arbeit. Also wir vergüten das auch, wenn das jemand zu Hause macht, in der Freizeit, schreibt man sich die Stunden auf, dementsprechend bekommt das dann erstattet und kann dann seine Pflichtfortbildung, die Kubitusprophylaxe beispielsweise, online in einem Vortrag einfach erleben. Das ist dann interaktiv, das heißt, man muss auch bewusst was machen. Also man muss Fragen beantworten, man muss etwas zuordnen, man muss was klicken. Und das ist, finde ich, eigentlich sehr spannend, weil wir die Erfahrung doch gemacht haben, dass es doch anstrengend ist für eine Pflegekraft, die morgens um 6:30 die Schicht begonnen hat, dann um 14:45, 14:30.
Oh, hör auf,
mit einer Fortbildung startet, die dann vielleicht bis 17 Uhr geht. Und man sieht dann doch in leere, verständlicherweise leere und tote Gesichter. Und deswegen...
Sorry, dass ich unterbreche, aber selbst diese kurzen Fortbildungen, diese eine Stunde von 14 bis 15 Uhr oder 13:30, das geht gar nicht. Die kann man sich schenken. Also bei mir hätte man sich schenken können, weil ich habe davon nie was mitbekommen.
Ich glaube auch, dass das viele, also ich habe mich noch vor einiger Zeit mal in eine Fortbildung gesetzt, habe einfach mal in die Gesichter geguckt und die waren einfach müde. Es ist einfach so.
Ja, und aber verständlich.
Verständlich. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen weniger auf die Präsenz Fortbildung gehen, die gibt es weiterhin, aber doch verstärkt auf das Online. Das kann pausiert werden, wann man das möchte, aber man muss einfach was tun. Und wenn man das einfach durchklickt, tot, und dann besteht man die Abschlussprüfung nicht. Das heißt, man muss es schon bewusst machen. Das finde ich eigentlich das Charmante an der Sache.
Ja, und gibt es dort auch die Möglichkeit, über die Pflichtfortbildungen hinaus etwas zu tun?
Also ich handhabt das so, wer seine Pflichtfortbildungen absolviert hat, der kann sich bei mir melden und dann kann ich den freischalten. Und dann kann derjenige aus einem Katalog von 350 Kursen, die wir haben, sich das aussuchen, was er gerne machen möchte, noch zusätzlich. Und das wird auch angenommen.
Cool. Und habt ihr irgendwen, der eine akademische Laufbahn einschlägt an Azubis? Oder, also anders gefragt, bist du der einzige Akademiker in der Einrichtung?
Was Pflege angeht, bin ich tatsächlich der einzige Akademiker.
Ja.
Im Sozialdienst sieht das nochmal ganz anders aus. Der Sozialdienst hat komplett studiert. Aber tatsächlich im Bereich der reinen Pflege bin ich der einzige Akademiker. Ich muss auch sagen, ich hatte bis jetzt, seitdem ich da arbeite, noch keine einzige Bewerbung vorliegen von einem Akademiker. Noch keine. Und das, obwohl, also derzeit haben wir zum Beispiel die Stelle der Pflegedienstleitung, einer Pflegedienstleitung ausgeschrieben. Ich hoffe ja immer auf diese Bewerbungen von Absolventen der Kato beispielsweise oder von anderen Hochschulen, die sich als Pflegedienstleitung bewerben. Aber ich glaube, dass manchmal doch die Erkenntnis kommt, Pflegedienstleitung, das ist nicht so schick. Man ist doch schon stark beansprucht. Also samstagsabends beispielsweise kriege ich den Anruf, Nachtwache hat Magen-Darm. Was tun wir denn jetzt? Dann zieht sich die Pflegedienstleitung an und kommt. Und auch gerade in den Prüfungen, also in den Qualitätsprüfungen, ist immer die Pflegedienstleitung die Person, die die letzte Verantwortung trägt. Sie heißt ja nicht umsonst fachlich verantwortliche Pflegefachkraft. Und ich glaube manchmal, dass im Rahmen des Studiums manche Leute auf einmal feststellen, es gibt auch noch was anderes außer Pflegedienstleitung, obwohl eigentlich Pflegemanagement ja darauf aufgebaut hat. Und so das, was ich so beobachte, auch von Kommilitonen, viele gehen nicht in die Leitung oder gehen nicht in Leitungspositionen, sondern machen was anderes. Gehen zu einer Krankenkasse beispielsweise oder machen Beratungen oder also was, wo nicht in erster Linie Verantwortung getragen wird.
Finde ich aber auch nicht schlimm, wenn ich das an der Stelle mal kurz einwerfen darf, weil ich kenne ja auch einige Menschen, die irgendwas im pflegerischen Umfeld studiert haben. Die haben aber alle viele Jahre ihren Dienst in der Pflege absolviert. Und damit will ich mich jetzt gerade nicht selber hier irgendwie in ein gutes Licht drücken oder so, aber trotzdem, ich sage auch, ich habe knappe 10 Jahre habe ich aktiv in der Pflege gearbeitet. Und selbst wenn das jetzt einer hört und vielleicht nach 10 Jahren denkt, jetzt mache ich was anderes, oder ein junger Mensch sagt, ich gehe jetzt in die Pflege und 10 Jahre aktiv in der Pflege arbeitet und danach irgendwas anderes macht, dann haben wir doch als Gesellschaft von diesen 10 Jahren nur profitiert.
Ja, aber die Gesellschaft hätte ja noch weiter profitiert. Also ich sag mal so, ich wäre gerne am Bett geblieben, wenn einfach ich nicht so den Wunsch gehabt hätte, so weiterzukommen. Und das finde ich eigentlich irgendwie schade, dass die Möglichkeit am Bett, am Patienten eigentlich begrenzt sind. Ich kann eigentlich nur sagen, ich studiere und mache danach, entferne mich immer weiter vom Bett. Und das finde ich so schade eigentlich, dass das im Bereich der Pflege so ist. Weil gucken wir uns einmal die Medizin an. Von wem möchte ich mich operieren lassen? Vom Chefarzt. Also der Arzt, der erfahrenste Arzt übernimmt die kompliziertesten Operationen. Und in der Pflege, ich glaube nicht, dass eine Pflegedienstleitung, Pflegedirektion noch regelmäßig komplizierte Wunden versorgt oder komplizierte Lagerungstechniken zeigt, sondern dass sich die Pflegedienstleitung immer mehr vom Bett entfernt. Das ist so. Also das ist, muss auch jetzt nicht ganz negativ sein, aber ich vergleiche das halt immer gerne mit der Medizin, wo eben da das komplett umgedreht ist. Und da frage ich mich, warum ist das so? Mhm. Warum ist der erste Pfleger nicht derjenige, der angerufen wird, ich brauche dich hier und ich brauche deinen fachlichen Rat hier am Bett?
Das ist eine sehr, sehr interessante Perspektive und knüpft genau an unsere letzte Folge an, wo wir auch eigentlich sehr auf den Punkt gebracht haben, dass wir da aus dem angelsächsischen Raum oder auch aus den USA einiges lernen könnten, wenn es darum geht, wir bilden akademisierte Pflegekräfte nicht nur aus, sondern wir schaffen auch Funktionen, wir schaffen Plätze, wir schaffen einen Hafen für akademisierte Pflegekräfte, die als praktizierende akademisierte Pflegekräfte eingesetzt werden können. Die gibt es in Deutschland einfach nicht. Die Stellen gibt es nicht. Okay, es gibt ein paar Piloteinrichtungen, die diese Advanced Practice Nurses einstellen, die ein bestimmtes System aufgebaut haben intern, um diese Pflegekräfte zu bedienen. Aber das sind ja absolute Ausnahmen. Klar, und ich meine, wenn du studiert hast, ob jetzt ein Bachelor, ein Master, ob du noch einen Doktor gemacht hast in Pflege, du willst ja auch, dass du entsprechend eingesetzt wirst. Also dein Horizont erweitert sich ja auch oder dein Anspruch an dein eigenes berufliches Tun ändert sich. Wenn du dann aber trotzdem wieder irgendwie von Montag bis Sonntag zwischen 6 Uhr morgens und 8.30 Uhr 12 Bewohner gewaschen, angezogen und in den Frühstückssaal gebracht haben musst, dann passt das irgendwie nicht mehr zu deinem beruflichen Anspruch, den du eigentlich hast. Und wenn wir da als deutsches Gesundheitssystem nicht schaffen, da irgendwie mal gleichzuziehen, uns da mal an dem Vorbild USA oder am Vorbild England oder Schweden orientieren, dann werden wir diese Gruppe Menschen niemals schaffen anzusprechen, die gegebenenfalls in die Pflege gehen würden, wenn es über die akademisierte Laufbahn Perspektiven geben würde. Und ich rede gar nicht davon, dass wir alle akademisieren würden. Ich rede davon, dass wir es schaffen würden, eine komplett andere Menschengruppe anzusprechen nach dem Abitur.
Ja.
Huh. Jan, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ach, wo sehe ich mich in 10 Jahren? Also ich hoffe ja, dass ich weiterhin in der Einrichtung bin. Und ja, dass ich mich auch da weiterentwickle. Also ich lerne viel dazu, jeden Tag aufs Neue. Man kommt ja doch mit vielen Situationen, wird man konfrontiert und Konfliktgespräche muss man auch führen und Motivationsgespräche. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich die Einrichtung mit weiter gestalten kann und dass ich der auch so mit meinen Stempel aufdrücken kann.
Egal, wer irgendwas mit Führung im Gesundheitswesen macht, das ist ein sehr energieraubender Job. Gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wo ziehst du Energie für dich selbst her, außerhalb deines Jobs?
Also im Moment ist das echt etwas schwierig. Also ich bin begeisterter Kirchenchorsänger. Habe ich jetzt nochmal nachgedacht, seit einem Jahr und einem Monat gut keine Chorproben mehr gehabt. Das fehlt mir ungemein. Also dieses Singen tut einem unheimlich gut und das fehlt mir. Ich bin auch immer regelmäßig ins Sportstudio gegangen. Das geht jetzt auch schon seit einem halben Jahr bald nicht mehr. Und das ist schon schwierig. Ja, was tut man, um Kraft zu sammeln? Also ich stelle für mich fest, dass ich gar nicht auf der Arbeit so ausgelaugt werde, wie ich das eigentlich damals gedacht habe, als ich den Job angefangen habe, weil ich sehe Erfolge, die jetzt gar nicht so auf mich zurückzuführen sind, sondern ich sehe, dass wir bei uns gute Arbeit leisten, sage ich jetzt mal so, und dass ich angelächelt werden morgens von Bewohnern
und dass auch Mitarbeiter mal mit mir jöstern. Und das gibt mir irgendwie Kraft, doch weiterzumachen.
Jöster, machen die Klamauk?
Die machen Klamauk. Also wir haben ja hier in Aachen, ich weiß gar nicht, was wir hier in Aachen sagen. Ja, jöstern, glaube ich, ist schon das richtige Wort. Ich weiß nicht, was man im Ländle sagt.
Ich bin ja hier auch nur eingewandert.
Du bist ja nur Pseudoländler.
Ich versuche es mal für die nächste Podcast-Folge rauszukriegen. Ich habe jetzt nur Folgendes gelernt. Selle schell schellt nicht. Schellere sie lieber an sellere schell. Selle schell schellt.
Okay.
Habt ihr das verstanden?
Nee.
Seine Klingel klingelt nicht. Klingel lieber an einer anderen Klingel. Weil seine Klingel klingelt.
Also das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, vielleicht. Vielleicht.
Ja.
So, Jan, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde es großartig, zumindest habe ich das Gefühl, du machst das nach wie vor mit einer unglaublichen Passion, was du da tust.
Ja.
Und ich glaube, dass ganz Deutschland froh darüber sein darf, dass du nichts mit Mülltrennung oder Abfallwirtschaft studiert hast, sondern in der Pflege gelandet bist und dort deinen Weg gefunden hast. Es haben wahrscheinlich schon viele Menschen in ihrem Leben von deiner Person profitiert und es gibt noch viele Menschen, die es jetzt noch gar nicht wissen,
jetzt ist es
die in
aber
Zukunft
gut.
von deiner Person profitieren werden. Vielen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast. Und wer Bock hat, mit Jan zu arbeiten, der hat gehört, Pflegedienstleitung ist ausgeschrieben. Er hat Bock auf einen Akademiker, aber muss nicht unbedingt sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass Jan da jetzt... Also anders formuliert, ich glaube, mit Jan arbeiten ist bestimmt eine absolute Freude. Und wer die gleiche Passion spürt wie Jan, dann meldet euch bei Jan. Wir werden irgendwelche Kontaktdaten werden wir in die Shownotes packen.
Genau.
Ihr könnt euch bei Jan melden. Wenn nicht als PDL, dann halt als Altenpfleger oder Krankenpfleger oder wie auch immer, meldet euch bei Jan. Da werdet ihr gut behandelt. Meistens wahrscheinlich.
Ich gebe mir Mühe. Ich schlage selten.
Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Jan, was machst du heute noch?
Ich weiß es gar nicht. Ich muss ja gestehen, ich bin ein bisschen Serienjunkie geworden und schaue im Moment Desperate Housewives.
Und baut dich das eher auf oder zieht dich das eher runter?
Also, was die alles in ihrem Leben so erleben, das ist Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich kenne jetzt keinen in meinem Umfeld, der erschossen worden ist. Und die kennen direkt mehrere.
ja, dann ganz viel Spaß. liebe Zuhörer von Passierte Kost, das war's für heute.
Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, abonnieren, abonnieren, abonnieren.
Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Und im Zweifel, so, was kann man machen? Die können uns auch
auf Insta folgen.
Haut rein, macht's gut. Mahlzeit, ciao.
Tschüss.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.